Okay, es läuft. So,
es läuft, okay. Ja, super. Alles klar. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Mistgabel-Podcast. Ich bin das Ray, wie immer.
Ich bin der Domi, auch wie immer.
Ja, und heute haben wir eine mal wieder ganz besondere Folge für euch am Start. Mhm. Und das ist eine Folge, auf die ich mich schon so lange gefreut habe, weil ich das schon so wichtig fand. Es war eigentlich sogar eine der ersten Themenvorschläge, die ich so hatte.
Ja.
Weil wir nämlich im Juni 2020, als wir den Podcast begonnen haben, haben wir, das war ja dann schon so eine besondere Zeit, als dann schon Corona ziemlich, also immer noch da war, aber auch eine gewisse Bewegung, die es eigentlich schon lange gab, da aber auch schon kurz vorher wieder entfacht worden ist.
Mhm.
Und zwar ist die Rede natürlich von Black Lives Matter. Und es ist ja damals ja auch wieder entflammt, als ja leider George Floyd am 25. Mai 2020 ja leider ermordet wurde in den USA. Und wir wollten ihm gedenken und auch allen anderen Opfern und auch die ganze Bewegung, die Black Lives Matter Bewegung auch da ehren, indem wir über Black Lives Matter sprechen, aber auch über Musik, die seit Black Lives Matter herausgekommen ist, aber auch Musik, die die ganzen Proteste begleitet, um die Leute einfach zu motivieren. Und da haben wir uns jemanden ausgesucht als Gast, den wir hatten schon lange keinen Gast mehr gehabt.
Mhm.
Wer ist es denn, Domi?
Das ist die liebe Shanice.
Genau, hallo Shanice.
Hi.
Hallo ihr zwei.
Geht's sehr gut?
Ja, doch, sehr, sehr. Ich freue mich auch auf jeden Fall, dass ihr mich kontaktiert habt. Ich habe mich richtig geehrt gefühlt. Ich fühle mich immer noch geehrt. Ja? Das ist natürlich eine tolle Sache, dann auch über so ein Thema mal in der Öffentlichkeit oder in Social Media, kann man fast sagen, drüber zu sprechen. Ja?
Ganz genau,
ja. Ja, mega. Wir freuen uns total, dass du dabei bist. Und ich bin ganz aufgeregt.
Ja, ich auch, ja, weil es ist ja schon ein heißes Thema irgendwie, aber es ist auch ein Thema, das super interessant ist, also leider interessant ist, aber auch irgendwie, ja, auch irgendwie viel Hoffnung dann noch bringt für die Zukunft. Und und Musik ist ja auch etwas, was Hoffnung bringt dann auch. Genau.
Okay.
Und bevor wir aber losstarten, kannst du vielleicht mal ganz kurz erzählen, weil wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, Shanice, wie wir uns kennengelernt haben.
Ja, und zwar, ich glaube, was war denn das? 2014, 15, sowas in die Richtung.
Ja, vielleicht sogar ein bisschen früher.
Könnte sein, ja. Wir haben uns bei einer Nebentätigkeit neben dem Studium kennengelernt.
Ja.
Und Suri habe ich sofort von Anfang an ins Herz geschlossen. Ne? Das ist, wer ihn kennt, weiß, man muss ihn einfach lieb haben.
Danke.
Genau. Das kann ich unterschreiben.
Super. Ja, und seitdem haben wir, also wir sehen uns häufiger, natürlich jetzt in Zeiten von Corona nicht, aber mehr so random halt durch Zufall und es ist halt, als hätte man sich gestern erst wieder getroffen.
Ja, genau, weil du ja auch immer noch in Würzburg oder so wohnst, dann denke ich mal, oder?
Nee, ich bin tatsächlich von Würzburg weggezogen im August schon, aber es ist nicht so weit weg.
Ah, okay. Ja, ich auch, muss ich da gestehen. Aber ich bin immer noch Würzburg sehr treu.
Dann. Ja, auch auf jeden Fall.
Ja, cool. du hast, also wir haben dich auch nicht nur ausgewählt, weil du halt eine super liebe Person bist, sondern es geht auch ein bisschen auch um deinen Hintergrund auch ein bisschen. Kannst du das kurz erwähnen, wie so deine Ursprünge sind?
Ja, ich bin ein typisches GI-Kind, kann man sagen. Mein Papa war in den 90ern in Kitzingen stationiert. Und er kommt ursprünglich von den Virgin Islands. Super karibisches Flair-Inselgruppierung mit weißem Sandstrand und hellblaues Wasser. Und meine Mutter ist Deutsche, also absolutes Gegenteil von meinem Papa. Und ja, aufgrund dessen habe ich auch eine wunderbare Hautfarbe geschenkt bekommen. Die mir dann natürlich auch heute das ermöglicht, dass ich bei euch Gast sein darf.
Aber natürlich nicht nur, weil, also wir haben dich jetzt nicht nur deswegen ausgesucht, wir haben dich auch ausgesucht deswegen, weil wir nämlich, also Domi und ich waren letztes Jahr auch bei einer Demo, bei der Black Lives Matter Demo in Würzburg und da haben wir dich zufälligerweise auch gesehen. Und wir waren sehr, sehr erfreut, dich da zu sehen. Und du warst ja auch sogar, hast ja auch eine Rede gehalten, gell?
Ja, die war tatsächlich auch total ja, zufällig. Ich hatte ein Schild, auf dem stand Ask me about my story und war natürlich ganz vorne mit dabei. Und dann kam dann eine von den Organisatoren auf mich zu, so, oh, möchtest du nicht mal deine Geschichte erzählen? Ich so, uff. War natürlich absolut unvorbereitet und auch ultra nervös, hat es Gott sei Dank nicht gemerkt. Ja, und dann durfte ich tatsächlich meine Geschichten, leider sind es Geschichten und nicht nur eine Geschichte, die durfte ich dann ja, kurz anschneiden und erzählen.
Ja.
Genau.
Also man hat aber deine Nervosität eigentlich gar nicht gemerkt. Also es war eigentlich so, als wäre das eigentlich total geplant, dann, dass du das also wirklich da einfach ablieferst. Und also ich fand die Rede sehr berührend. Ich fand eigentlich alle Reden berührend natürlich. Und genau, wie fandest du es, Stormy? Wie fandest
Ich
du die Demo?
fand es generell war es eine super krasse Veranstaltung für mich irgendwie. Also es war, ich fand die Reden sehr inspirierend und gerade deine auch. Und das hat mir auch einen Einblick gegeben, den ich vorher nicht wirklich so hatte. Also es war wirklich, es war eine krasse Erfahrung einfach.
Ja,
Ja.
genau. Wie empfandest du das? Wie empfandest du die vielen Leute, die natürlich alle maskiert und mit Abstand da mit dabei waren, aber wie empfandest du so quasi also die Resonanz sozusagen dort?
Ich fand es mega. Also natürlich waren es nicht so viele, wir haben mit mehr gerechnet eigentlich, aber das Wetter war natürlich auch nicht so der Burner. Aber ich muss sagen, ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, auch an die Stimmung, die da geherrscht hat. So
Ja.
dieses, es war halt einfach familiär, würde ich fast schon sagen. Und man hat einfach gemerkt, dass alle, die dort waren, leider es schon miterleben mussten, wie es halt ist, wenn man ja nicht in dieses gern gesehene Raster, würde ich jetzt, ja, das ist vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber wenn man halt eben anders ist und mit Vorurteilen zu kämpfen hat. Und deswegen fand ich es auch super, dass auch der Bürgermeister von Würzburg tatsächlich da auch mit vor Ort dabei war, der halt auch absolut gar keinen Bezug dazu hatte, ja, oder hat. Ja, und auch Freundinnen von mir kamen, die es eben noch nie so erleben mussten, ausgegrenzt zu werden aufgrund von irgendwelchen Dingen, die eigentlich vollkommen normal sind. Ne? Ja, also wie gesagt, Gänsehaut pur immer noch und ich habe auch noch 1000 Videos auf dem Handy und würde am liebsten jetzt sofort wieder lostanzen. Ja. Ja.
Das kann man echt
Das
nachvollziehen,
kann ich
ja.
sehr gut nachvollziehen, ja,
Ja.
auf jeden Fall.
Genau. Ich weiß nicht, wie weit wir so quasi in deine Geschichte reingehen können. Aber ich weiß nicht, kannst du vielleicht kurz erwähnen, wie, also du bist in Deutschland aufgewachsen, mit wahrscheinlich dann einer Hautfarbe, die jetzt vielleicht jetzt nicht die normalen Deutschen halt quasi vielleicht so ich weiß nicht, wie man das so aussprechen sollte, aber
Mehrheitsgesellschaft, meinst
ja,
du?
vielleicht, also ich ja auch nicht, habe ja auch nicht quasi die Mainstream-Hautfarbe dann auch. Aber wie sind denn so deine Erfahrungen eigentlich gewesen, als jemand, der halt aufgewachsen ist in Unterfranken? Ja, Stanis.
Jetzt so, wenn ich jetzt mal beim Kindergarten anfange, gut, das als Kind fällt einem das gar nicht so auf. Und meine Mutter hat tatsächlich jetzt auch mal eine Geschichte erzählt, sie wollte eine Wohnung mieten. Wir sind ja drei Kinder von meiner Mutter und wir haben ja alle dunklere Hautfarbe. Und der Mann hat ihr die Wohnung tatsächlich zugesagt und sie hat den Mietvertrag auch unterschrieben. Und dann hat er sie aber mit uns in der Stadt mal gesehen. Und dann meinte er so, puh, nee, ich möchte solche Kinder nicht bei mir im Haus haben. Und aufgrund dessen hat er den Mietvertrag zurückgezogen. Das war so die erste Geschichte, an die ich mich nicht direkt erinnern kann, aber ich weiß noch, wir wollten umziehen und auf einmal ging es dann doch nicht. Das war das Erste.
Ja.
Ja, dann waren so Sachen wie, ich war bei einer Freundin, hab da übernachtet und wir haben immer mit dem einen und demselben Mädchen gespielt und eines Tages sind wir raus und dann meinte sie so, oh, ich tu die weg. Und ich habe halt nicht gewusst, von wem sie spricht und guckt mich um und, oh, nee, tu die Negerin da weg, mit der will keiner spielen. So das erste Mal wirklich aktiv mitbekommen, dass es weh tut. Und das hat sich ja dann leider immer wieder auch durch meine berufliche Laufbahn mitgezogen und auch so meiner Freizeit. Also es ist tatsächlich, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, die überwiegend Mixed Kids sind, ob es jetzt Ja, die eine kommt aus Thailand, hat einen deutschen Papa und andere haben auch afrikanische Wurzeln, wie auch immer. Man sieht einfach, dass sie nicht standardmäßig Unterfranke sind, ja, wenn man das so sagen kann. Man wird schon komisch angeguckt, so. Man wird auch, ja, ich weiß nicht.
Auch jetzt noch quasi 2020, 2021, empfindest du das immer noch so oder kriegst du das immer noch so mit, also diese, dass man dich irgendwie quasi anders behandelt jetzt?
Ja, es ist halt tatsächlich auch am Arbeitsplatz, wo ich jetzt auch bin, so, man merkt schon, dass die Leute, wenn die sowas sagen wie, keine Ahnung, oh, komm, wir essen einen Mohrenkopf, dann merkt man schon, oh, die gucken einen an und wie reagiert sie drauf? Ne? Das ist jetzt gut ein Thema, über das kann man sich, glaube ich, jetzt streiten, ob das das richtige Wort ist oder nicht. Aber auch so, ja, und dann kriegt man aber auch immer so Sachen gehört oder gesagt, wie, ja, und so jemand wie du, wie ist denn das bei euch? Und sage ich, warum jemand wie ich, wie bei uns? Wer sind wir denn? Ne? So, das sind so Dinge, die man sich dann auch anhören darf. Oder da, wo du herkommst, ist es doch auch schon so immer gewesen. Oder kennst du das jetzt von da, wenn es darum geht, dass man, wir haben uns neulich mal über Wasserknappheit entschieden, unterhalten, Entschuldigung. Und ja, das müsstest du doch kennen, oder? Da, wo du herkommst, ist es doch immer so. Ich komme aus Würzburg, ne? So, bin hier geboren und ja, es sind dann immer schon so ein paar blöde Kommentare, wo man dann am liebsten aus der Haut fahren würde, aber sich denkt, okay, wenn du es jetzt machst, weiß halt nicht, ob du dich dann mit denen auf eine, ja, auf eine Ebene stellst, so auf eine Schiene, so richtig ist dann.
Ja, also ich glaube, so das, was irgendwie am verletzendsten ist, sind eben nicht so die offensichtlichen rassistischen Bemerkungen oder Aktionen, sondern es sind einfach immer diese subtilen Sachen, die man so mitbekommt. Also so von wegen, also ich kenne es zum Beispiel so, dass ich zum Beispiel oft gefragt werde, ja, woher kommst du her? Und dann sage ich halt irgendwie, ich komme aus Würzburg oder aus Wertheim, wo ich geboren bin. Und die denken dann aber, dass sie irgendwie wissen wollen, wo meine Ursprünge herkommen, Laos. Aber drücken sich da halt einfach nicht so gut aus. Also ich würde dann, glaube ich, eher erwarten, dass sie einen fragen würden, ja, woher kommen deine Eltern her? Was sind deine Ursprünge, deine Herkunft? Oder auch so Sachen wie, dass ich dann halt irgendwie, ja, ich bin hier geboren und aufgewachsen und dann kommt dann von Leuten dann manchmal sowas wie, ja, du sprichst aber trotzdem sehr gut Deutsch mittlerweile. Und dann
Ja.
denkst du dir halt dann auch, ja, was denkst du dir eigentlich von mir, dass ich so wenig hier von der Kultur und von der Sprache und von was auch immer dann irgendwie mitbekomme? Also als wären wir irgendwie so Parallelleute. Das finde ich dann
Ja.
halt irgendwie einfach schon ein bisschen traurig dann auch dann. Aber dann sagst du halt, das Problem ist halt, dass ich halt jetzt vielleicht nicht so jemand bin, der irgendwie so offensiv halt das dann anspricht. Ich bin halt mehr jemand, der das halt so schluckt und dann halt irgendwie verarbeitet, leider. Und das ist halt immer ein bisschen schade. Man sollte da, glaube ich, einfach, wenn irgendwie so ein blöder Spruch kommt, einfach das sofort ansprechen, finde ich.
Man ist aber einfach, glaube ich, auch oft so getroffen, dass man nicht weiß. Also für mich fühlt sich oft wie so ein Brett vor dem Kopf an. Ja? Wenn ich jetzt, wo du sagst, mit dem, oh, du sprichst aber gut Deutsch, hatte ich auch, als ich in einem Supermarkt in der Kasse gearbeitet habe und es war eine alte Frau, die war vielleicht 80, und sagst mir, oh, sie sprechen aber gut Deutsch. Und dann saß ich auch in meiner Kasse und dachte mir, ja, klar. Und dann denke ich mir, okay, nimmst du es der alten Dame jetzt übel, die vielleicht ja, für die das so normal war, jemand, der eben nicht deutsch aussieht, nicht hellhäutig ist, von vornherein normalerweise schlechtes Deutsch sprechen müsste, ist aber tatsächlich auch perfekt fränkelt, ne, wenn man das so sagen kann. Also ich habe mich da, wenn solche Sprüche kommen, denke ich mir halt auch, ist wie so ein Schlag vor den Kopf. Und man ist dann, glaube ich, oftmals auch so in diesem, ja, Schock vielleicht nicht, aber man fühlt sich so getroffen von diesen Aussagen, dass man sich denkt, okay, ich sage jetzt mal nichts dazu. Und vielleicht auch so ein bisschen der Anstand, weil ich finde, ich sage jetzt auch nicht zu jemandem, der für mich sehr deutsch aussieht, oh, du bist aber sehr deutsch. Weil ich es einfach unanständig finde, jemanden so direkt, so plump auf irgendwas anzusprechen, was eh schon offensichtlich ist. Also, ne, wie du sagst, wenn man was wissen möchte, wo derjenige herkommt, dann frage ich direkt, so hast du Wurzeln oder ist der Ursprung deiner Familie vielleicht in einem anderen Land oder sowas, ne? Also lieber direkt gefragt, als plump um die Blume herum getänzelt und irgendwie außenrum gebabbelt.
Ja. Ja, da kenne ich mich irgendwie echt wieder, was du so sagst. Und das ist, ja, es ist aber auch irgendwie leider interessant, dass es halt irgendwie dann auch viele Leute betrifft, die halt auch, ja, halt eben, ja, auch eine Minderheit hier so darstellen hier in Deutschland und auch, aber auch nur vom Aussehen her, finde ich. Und dann eben nicht vom Wesen her. Und das ist dann halt auch immer so, also man fühlt sich dann selber halt so unsicher und weiß halt nie genau, wie man sich gibt anderen Leuten gegenüber. Ob man halt da irgendwie mehr Kontra geben soll oder halt, wie du schon sagtest, halt höflich bleibt, weil man halt so auch eigentlich ist dann auch. Und das ist halt immer so ein Balanceakt die ganze Zeit, weil man ja auch an sich ja schon irgendwie verschiedene Kulturen in sich hat, dann eben auch die Deutsche und auch dann die von der Herkunft gegebene. Das ist schon, ja, nicht so einfach immer, ne?
Ja, schon.
Ja. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, ich würde schon sagen, dass es, glaube ich, in Deutschland, glaube ich, dennoch, denke ich mal, es ist manchmal ein bisschen einfacher vielleicht, denke ich mal, als vielleicht in anderen Ländern, wenn man da, also, dass ich da vielleicht so denke, dass da halt irgendwie weniger, also, dass man da halt weniger ausgegrenzt wird, weil man dann halt zum Beispiel eine andere Religion hat dann, also ich spreche jetzt von, keine Ahnung, Indien oder Israel dann auch, was ja auch sehr aktuell ist, dann glaube ich schon, dass es vielleicht hier schon, weil es ja so eine Wohlstandsgesellschaft ist, dass es da halt eben nicht so eine offensichtliche, so einen offensichtlichen Rassismus gibt, aber dafür halt einen strukturellen Rassismus, den es, und einen subtilen Rassismus, den man halt leider nicht immer sieht und aber halt immer trotzdem zu spüren bekommt. Und das ist halt ja schon leider auch nicht viel besser hier eigentlich.
Absolut nicht. Ja. Also ich bin tatsächlich ein offener Rassismus, fände ich dann ja schon besser als ein unter so vorgehaltener Hand, ne? Weil ich meine, wie gesagt, es ist halt nicht so, das heißt ja, in Deutschland gibt es keinen Rassismus und das ist nicht mehr, ne? Und es wurde ja quasi ausgerottet, der Rassismus in Deutschland, aber ich meine, es gibt ja jetzt genug Fälle, ne, auch bei der exekutiven Kraft hier in Deutschland. Ja. Wo man eben sieht, dass es eben nicht so ist, sondern es ist tatsächlich noch da und es wird noch massiv betrieben, halt einfach nur unter dem Deckmantel von irgendjemandem, der einem ja eine bestimmte Zielgruppe da schützt. Und ich meine, als das mit der Flüchtlingskrise losging, hat man ja gemerkt, okay, irgendwie ist es halt dann doch noch sehr massiv hier bei uns und das hat das Ganze nochmal ein bisschen angefeuert, das Feuer nochmal ein bisschen mehr Öl gegossen, so dass die Leute halt dann sich auch gewissen Parteien anschließen, die sagen, man muss hier das gewisse Leute eben ausschließen, man darf nicht zulassen, dass sie ihre Gebäude hier eben aufstellen, wie auch immer. Und leider haben viele Leute auch Pech beim Denken, wenn man das so schön sagen kann. Und die schließen sich dann einfach aus den falschen Gruppierungen an und glauben auch einfach, was denen da gesagt wird. Und ja, ich finde, da müsste aber auch einiges in der Schulbildung getan werden, dass man eben nicht aus der Schule kommt und sagt, okay, eine Partei, die sagt mir zu, weil, ja, die sagen, man darf hier keine Moscheen bauen, man darf hier keine Kopftücher tragen, was verbeamtet wird, oder, nur weil die eben jetzt genau, ja, das sagen, was die Bevölkerung von Deutschland gerade hören möchte, weil sie verletzt ist aufgrund irgendwelchen Vorkommnissen. Ja, und das ist so meine Sichtweise auf das Ganze. Ich finde, wie gesagt, es fängt schon in der Schule, im Kindergarten schon an, dass man eben den Kids beibringen sollte, hey, nicht jeder, der dir auf der Straße begegnet, der dir als Mensch sympathisch ist, hat auch was Gutes im Sinn, ne? Was er dir so erzählt oder dir versucht beizubringen.
Mhm. Absolut, ja. Und voll. Ich hoffe, dass sich da auch halt in den nächsten Jahren was verändern wird. Und ich möchte jetzt da so eine Überleitung machen glaube auch, dass das ist eben, was ich schon am Anfang unserer Folge jetzt angesprochen habe, dass es da vielleicht irgendwie auch so eine Art, ich weiß nicht, ich würde es nicht als Reset nennen, aber als schon als besonderen, also besonders krassen Moment in überhaupt in der Geschichte von allen eigentlich dann hier, ist ja auch der 25. Mai 2020, nämlich als eben dieses Video viral ging, von eben George Floyd in den USA. Kannst du da vielleicht kurz sagen, wie du dich gefühlt hattest damals, als du eben dieses Video zum ersten Mal gesehen hattest und oder auch dann danach dann mehrere Male wiederholt gesehen haben musstest dann?
Ja, also ich muss ganz ehrlich, schlecht geworden, tatsächlich. Ich begreife bis heute einfach auch nicht, wie man sowas machen kann. Ja? Egal, wir haben ja alle schon selber mal erlebt, dass wir wütend auf jemanden sind, dass wir jemanden fast schon hassen. Aber ich versuche halt, oder ich gehe mal von mir aus, ne? Vielleicht ist es auch ein bisschen zu blauäugiges Denken, aber ich würde oder ich könnte niemals jemanden zu Tode quälen. Ja, ich habe das Video gesehen, ich weiß gar nicht, wo ich es das erste Mal gesehen habe. Ich glaube, mir wurde es zugeschickt über, weiß nicht, Instagram oder wie auch immer. Ich dachte mir, guck's halt doch mal rein. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war eine Schande gestehen, wenn ich schon Video zugeschickt bekomme und ich weiß ganz genau, es läuft auf die Polizeigewalt gegenüber Schwarzen hinaus, ich öffne das Video nicht. Einfach aus Selbstschutz tatsächlich schon. Und aber an dem Tag dachte ich mir, okay, jetzt guckst du doch mal rein. Und ja, ich, wie gesagt, mir so schlecht geworden und ich war so wütend und was hat der Mann gemacht? Und dann sind mir auch die kuriosesten Geschichten erzählt worden. Er wäre auf Methamphetamin gewesen. Er hätte Fallstellen in Umlauf gebracht und verzett, wenn er das gemacht hätte. Es ist ein Grund, einen Mann 8 Minuten und 49 Sekunden lang das Knie ins Genick zu drücken, obwohl er schon schreit, ich kriege keine Luft, bitte lass mich los. Der fleht um sein Leben und dieser Mensch, wobei ich würde den Polizisten nicht mehr als Mensch bezeichnen, aber er hat einfach nicht aufgehört und alle stehen außen rum. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch die Leute, die das Video aufgenommen haben, denen gebe ich auch die Schuld, weil es waren so viele außen rum und es waren eine Handvoll Polizisten. Die hätten das locker geschafft, das zu überwältigen und zumindest von ihm runterzuschubsen, dass er halt einfach wieder normal atmen kann, ja, dass er vielleicht eine Chance gehabt hätte zu überleben. Und ich weiß nicht, ob man es in meiner Stimme hört, aber ich bin tatsächlich immer noch sehr, sehr aufgelöst, was das angeht. Und ja, das war, ich meine, seit 1640 werden Farbige in den USA versklavt, misshandelt, gefoltert. Und ich finde es gut, dass seit dem Tag oder beziehungsweise seit dem Tag, als Trayvon Martin umgebracht wurde, es war ja ein Teenager in den USA, ich glaube 2013 war das.
Ja, genau.
Da stand ja der Hashtag Black Lives Matter. Ich bin froh, dass es jetzt tatsächlich dazu gekommen ist, dass auch weltweit Leute sagen, hey, es reicht, ja. Wobei es eigentlich fast schon zu spät ist, aber besser später als nie, ne?
Ja.
Ja.
Genau. Ich hatte auch so ein bisschen Gefühl gehabt, dass also es kam ja dann noch die weiteren Morde dazu von zum Beispiel Eric Brown, dann was ja auch 2015 war. Und da waren ja schon die Proteste, da gab es dann eigentlich Proteste. Und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass danach dann es leider ein bisschen abgeflaut ist mit der Protestbewegung. Ich weiß nicht, da dachte ich fast schon, dass es irgendwie ein bisschen, dass man es ein bisschen vergessen hat, irgendwie weil irgendwie andere Probleme dazu kamen jetzt in den USA, MeToo und Donald Trump und dergleichen auch. Und ich bin aber ganz froh, dass es halt jetzt sich dann wieder geändert hat. Leider halt durch so einen Vorfall und durch viele weitere Vorfälle, die davor oder danach dann stattgefunden haben, leider durch die Polizei. Genau. Ich frage dich mal ganz kurz, Tommy, wie empfandest du das dann, als du das, also Ausschnitte oder das ganze Video gesehen hattest damals?
Ich kann mich auch noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass ich das erste Mal gesehen habe. Ich habe es auch zugeschickt bekommen, glaube ich, oder den Link dazu, habe es dann auf, ich glaube, das war sogar auf YouTube, dass ich es gesehen habe. Und ich konnte es einfach überhaupt nicht glauben. Also das ist ja im Prinzip ein Video, wo ein Mensch getötet wird und das ist einfach, also nicht nur das, sondern auch gefoltert. Und also mich hat es auch sehr mitgenommen und ich fand es unglaublich schlimm. Also es hat einfach extrem viel Wut in mir ausgelöst und ich dachte, wie kann sowas überhaupt passieren? Also ja, es ist super schwierig.
Und man denkt sich dann halt auch einfach, das kann doch gar nicht echt sein. Das ist irgendwie, es ist vielleicht irgendwie aus einem Film vielleicht, weil es halt so unfassbar ist, was da geschehen ist, was da halt aufgezeichnet wurde. Und wie du auch schon sagtest, dass da einfach irgendwo auch keine Hilfeleistung dann irgendwie auch da gemacht wurde. Und dass man das einfach so geschehen lassen hat, auch durch die Kollegen von dem Typen, Derek Chauvin, glaube ich, und oder auch irgendwie durch die Außenstehenden. Das finde ich halt, was du schon gesagt hast, halt auch einfach unfassbar ärgerlich. Und das ist einfach, ja, man hätte halt einfach ein Leben einfach retten können dadurch dann auch. Und das ist halt schon, finde ich schon krass auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, es ist komplett unverhältnismäßig. Es ist einfach nur sinnlose Gewalt. Also absolut.
Genau. Ich frage dich mal, Janice, würdest du sagen, dass dieser Moment quasi, also wie ist denn das angefangen, dass du dich dann auch engagiert hattest, dann eben um die Rechte auch zu verbessern von POC-Leuten dann auch? Hat es dann angefangen, als dann eben die Black Lives Matter-Bewegung dann quasi ihren sozusagen Revival dann erlebt hatte? Oder hat es schon vorher angefangen, dass du dich da, dass du da ja auch versucht hattest, dann irgendwie mit zu protestieren und dergleichen?
Es hat tatsächlich schon vorher angefangen. Es war halt immer nur so eine, es war schwierig, vor dem ganzen Geschehen mit George Floyd Leute zusammenzukriegen, die sagen, hey, wir gehen auf die Straße, wir machen darauf aufmerksam. Wir haben ein paar Leute und ich haben auch Briefe schon geschrieben an die verschiedenen Bürgermeister in Würzburg. Wir haben natürlich auch an Bundeskanzler und Kanzlerinnen, soweit es ging, oder irgendwelche Länderchefs, versucht, Briefe zu schreiben. Wir haben sie geschrieben und losgeschickt. Es kam natürlich keine Reaktion darauf. Und ich war ganz froh, dass es dann so weit kam, dass dann das so explodiert ist quasi. Und dass dann viele gesagt haben, hopp, komm, wir machen das jetzt und willst du nicht mit? Und das hat alles zu lang gedauert, habe ich so das Gefühl. Es ist halt nun mal schwierig, wenn jetzt so eine Sache, die unter den Tisch gekehrt wird, dann auch zu sagen, hey, das ist so, komm, wir müssen was machen. Und wie schon gesagt, ich habe viele Freunde, die eben dunkelhäutig sind oder beziehungsweise auch die Eltern aus anderen Ländern haben als Deutschland. Und mit denen haben wir haben uns oft zusammengesetzt, wie können wir was machen und so. Und es ist ja auch oft so, dass man teilweise Berufe oder man erlernt einen Beruf und kriegt dabei keine Anstellung danach aufgrund seines Aussehens, seiner Herkunft, Religion, wie auch immer. Und das hat, da haben wir auch schon versucht, wie können wir da irgendwie was machen. Ne? Jetzt war der Gedanke, an die IHK einen Brief zu schreiben, ist die Frage, wie weit hat die IHK dann mit Entscheidungsrecht, wer wo eingestellt wird. Ja? Hat es Sinn, an die verschiedenen Betriebsräte Briefe zu schreiben und zu sagen, hey, wir haben uns beworben. Es ist auch immer schwierig, dann zu sagen, okay, ich wurde aufgrund meines Aussehens oder meiner Herkunft, meiner Religion eben nicht deutsch angestellt. Das ist natürlich auch immer so ein schmaler Grat dann zwischen falscher Beschuldigung und ist es tatsächlich so. Ja? Weil man muss halt immer dann auch nachweisen. Und wie gesagt, deswegen war ich auch so froh, dass dann endlich hieß, okay, wir ziehen es jetzt durch, wir gehen auf die Straße, ich mache auf uns aufmerksam. Und das ist dann auch eine kleine Wirkung. Eigentlich hat es eine riesengroße Wirkung gehabt, weil man ja dann auch bei auf der Demo, auf der ich gesprochen hatte, in Würzburg, ich war auch nochmal in Schweinfurt auf einer kleinen Demo, da habe ich auch gesprochen, aber es hieß ja in Würzburg, die AfD möchte quasi eine Gegendemo machen. Mhm. Das war super, dass die Polizei uns hat machen lassen, was wir wollten, im Sinne von, wir haben ja unsere Kultur da, das Musik, Tanzen, wie auch immer, ausgelebt und haben wir uns trotzdem gleichzeitig beschützt, ja, und haben sich aber im Hintergrund gehalten. Als ich in Schweinfurt war, war das das Gleiche. Da sind dann aber auch ein paar aufgetaucht, die eben, wo man schon gemerkt hat, die sind eigentlich auf Krawall aus und da die Polizei dann auch gleich Paroli geboten ist dazwischen. So, ich glaube, wir jetzt in Unterfranken sind da recht geschützt, was das Ganze angeht. Wir kriegen vereinzelt Fälle mit. Also wenn ich mir jetzt so Großstädten wie Berlin anschaue, da sind halt auch oft Vorfälle, die unter den Tisch gekehrt werden. Und ich finde einfach, dass klar, mit einem Riesenproblem mit Corona und auch andere Dinge, die die Politik beschäftigen, die wichtig sind. Aber das sollte auch ein ja, ein großer Punkt auf der Agenda sein, der angegangen werden muss. Wie verhalten wir uns oder wie gehen wir gegen Leute vor, die tatsächlich massiv rassistisch sich anderen Menschen gegenüber verhalten und äußern? Ja, man ist halt doch noch recht geschützt durchs Internet, wenn man dort irgendwelche, ja, Beleidigungen von sich lässt. Wird zwar jetzt auch verfolgt, aber finde ich immer noch zu wenig. Ja, und die Strafen sind immer noch zu gering. Also ich fordere jetzt keine langwierige Haftstrafe, aber zumindest eine hohe Geldbuße, die den Menschen richtig, richtig wehtut. Ja.
Ja.
Dass er merkt, hey, ich meine, der Mensch lernt einfach nur durch negative Erfahrungen, ja. Das ist leider so. Und deswegen, ja, man. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, ne?
Nein, nein, nee, alles gut. Ja. Ja. Ich finde das alles sehr wichtig. Und ich finde es auch ein sehr guter Punkt, auch, dass du gerade erwähnt hattest, dass eben ja, Cyberbullying, dass sich das quasi ein bisschen verschoben hatte in Richtung Internet dann auch leider, dass man da auch Gewalt, verbale Gewalt oder schriftliche Gewalt dann quasi auch erfährt, dann eben im Internet in Kommentaren dann auch. Weil das da wahrscheinlich irgendwie für diese Person dann auch irgendwie einfacher zu sein scheint, dann auch da eben zu hetzen dann auch und da halt, dass sie da ihr Gesicht dann nicht zeigen müssen dann auch und das oft anonym machen, finde ich schon heftig. Und das ist auch irgendwie noch armseliger, also ich will das nicht vergleichen, aber es ist auf jeden Fall extrem armselig, dass man da scheinbar irgendwie weniger Barrieren hat, da eben Gewalt anzuwenden, auch wenn es halt keine körperliche Gewalt ist, aber es ist ja auch eine Gewalt, dann finde ich wichtiger Punkt, dass den du gerade angesprochen hattest, dass man es da auch hat. Ja. Und ich finde, bitte?
Ich wollte sagen, es staut sich jetzt auch, wenn man solche Sachen immer geschrieben bekommt und liest, und es ist halt vielleicht ein bisschen krasser Vergleich, aber wenn jemand, ein Mensch, depressiv ist, diese Stimmung, die schichten sich ja so auf, und es ist das Gleiche, wenn man solche Beleidigungen hat, die schichtet sich auf, man schluckt, und irgendwann denkt man sich, ey, komm, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, ja, das ist so eine Sache, die macht einen einfach, die frisst einen von innen heraus auf, tatsächlich. Und wie du sagst, die verstecken sich halt einfach hinter dem Profil, das kann ja, keine Ahnung, man nennt sich halt, keine Ahnung, Max Sauer oder wie auch immer, und heißt aber ganz anders. Und ich meine, IP-Adressen wäre ein bisschen IT-affiniert ist, kann das ja auch alles ein bisschen verschleiern, ne? Und nicht mehr so leicht herauszufinden, wer ist die Person und tatsächlich, wo lebt sie. Ja,
ja, auf jeden Fall. Deswegen finde ich, also ich finde die Arbeit, die du halt machst, eben durch dein Engagement halt eben bei den Protesten und auch die viele andere Leute, die da auch mitmachen, dann auch, finde ich, bewundernswert auf jeden Fall. Ja. Und ich finde, dass je mehr es eben Sichtbarkeit gibt, um zu zeigen, dass man eben nicht einverstanden ist mit diesem Status quo und diesen ganzen Prozessen, die halt eben negativ sind, dann eben, dass ihr da halt das macht, das finde ich auf jeden Fall super wichtig, und ich finde, dass man das immer weitermachen muss.
Auf jeden Fall, sehe ich auch so.
Und um da eine kleine Überleitung zu machen, auf unser Thema zu kommen, sprechen wir über Musik, die eben über Black Lives Matter quasi handeln oder auch irgendwie Protestlieder oder Lieder überhaupt, die sich um schwarze Themen oder überhaupt um Rassismus und dergleichen handeln. Ich frage dich, ich fange erstmal mal bei dir an, Shanice, welche Songs oder so oder Alben oder überhaupt Musik hast du denn so mitbekommen oder haben dich quasi begleitet bei den Protesten? Welche Musik, die du vielleicht dann noch wiedererkannt hattest, sind so in Erinnerung geblieben und die auch da irgendwie helfen, da motiviert zu bleiben?
Ja, tatsächlich gibt es von Kirk Franklin and the Family and Revolution. Das finde ich toll. Also das ist so, ja, das ist, der Text ist hart tatsächlich. Ja, typischer Rap einfach. Aber, also mich hat das natürlich zum Nachdenken gebracht, ne? Ich meine, der Titel des Songs sagt ja schon eigentlich alles aus über das Lied. Tatsächlich. Und Revolution. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, ne, wie im 18. Jahrhundert eine Revolution, sondern muss halt in den Köpfen anfangen und da muss was geändert werden. Da, vielleicht empfindet es jeder irgendwie auch anders, ne? Wenn man das Lied hört, aber das ist so das, was was in mir halt einfach mal den inneren Kämpfer quasi erweckt und sagt, hey, du musst am Ball bleiben und musst tatsächlich auch weiter was machen, ja. Was gibt es denn noch? Ist dann Freedom von Beyoncé zum Beispiel und Kendrick Lamar. Der, ja, irgendwo ist man doch gefangen tatsächlich in dem Ganzen und muss versuchen rauszukommen. Und was natürlich auch noch der Klassiker ist von NWA, FUCK the Police tatsächlich. Ja, ist, weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr einen Song hört und ihr kriegt dann diese bestimmte Stimmung. Also ich bin jetzt kein Mensch, der dann sagt, ey, ich gehe jetzt raus und will die Polizisten genauso behandeln, wie es mit uns machen oder mit meinen Verbündeten in den USA, dass sie auf einen losgehen mit Wasserwerfern und Schlagstöcken und so. Aber es ist halt einfach so diese Wut, die einen da so packt. Ich glaube, das, also für mich ist das in diesem von NWA in einem Song perfekt verpackt.
Absolut,
die, ja. Kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall, ja.
Genau. Was ich, glaube ich, letztes Jahr gehört habe, bei einer der Demos, bei denen ich mit dabei war, war, ich glaube, da warst du auch mit dabei, auf jeden Fall, Tupac Changes. Das ist ein Lied, das ich irgendwie früher immer so, naja gut, also ich habe es natürlich mitbekommen, dass dann halt Tupac dann gestorben ist damals, oder ermordet wurde dann auch. Und das Lied wurde, glaube ich, posthum dann auch veröffentlicht. Und damals fand ich es halt so ein bisschen, ja, war irgendwie ganz, war mir so vielleicht ein bisschen zu poppig vielleicht. Aber ich habe irgendwie so damals auch so diese Texte auch nicht so ganz quasi verstanden oder halt irgendwie mit, also begriffen dann auch oder wusste nicht so ganz genau, worum es geht. Und dann, als ich das dann letztes Jahr gehört habe, das Lied, hat es so Klick gemacht. Und es passt einfach so perfekt eigentlich zu den ganzen Bewegungen und zu der Mentalität, die man halt so im Moment bekommt, dann auch, dass man auch irgendwie eben Changes dann braucht und eben, um halt etwas zu verändern. Und da fand ich irgendwie das Lied ziemlich stark und motivierend dann auch. Ja.
Genau die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Also so wie du es beschrieben hast, sowas bei mir auch. Ich habe es vorher überhaupt nicht in diesen Kontext eingeordnet, weil ich es auch, es kam zum Zeitpunkt raus, da war ich noch sehr jung, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich kannte das Lied und die Melodie, aber das hat echt Klick gemacht. Und das war ein krasser Moment nochmal, ja.
Auf jeden Fall, ja.
In der Black Panther-Bewegung war sie ja, oder ist sie noch aktiv, wenn ihr das wisst. Und Tupac selber war ja auch bei den Black Panthers mit dabei. Das ist ja diese absolute radikale Bewegung in den USA. Also die kennen auch keinen Halt und keinen, ne? Die sind absolut absolute Draufgänger. Und aufgrund dessen hat er das Lied damals geschrieben, weil es ja damals schon so war und seine Mutter ja auch von Polizisten auch zusammengeschlagen wurde mal, als sie verhaftet wurde, aufgrund von der Black Panther-Bewegung. Und daher kam das Lied. Und es ist schon traurig, dass es seit damals immer noch keine Veränderung gab, oder? Also
Ja, es ist extrem erschreckend.
Man hat einfach das Gefühl, dass sich irgendwie die Welt nicht wirklich bewegt hat. Also, das ist halt schon, ja, schon irgendwie traurig, aber ja, ich finde irgendwie, das Lied ist irgendwie hilfreich, einfach dann irgendwie, um da halt irgendwie jemanden quasi, ja, zu ermutigen, weiter quasi dran zu bleiben dann auch. Ja. Genau. Was hast du so für Lieder, die du damit identifizieren würdest, mit Black Lives Matter oder generell Black-Bewegung?
Also ich hatte, bevor du das jetzt eben mit Changes erzählt hast, hätte ich das tatsächlich auch genannt, weil das wirklich, das hat sich so in meine Erinnerungen eingebrannt, vor allem in diesem Kontext der Demo. Das war sehr emotional aufreibend einfach und auf der anderen Seite waren dann so zwischendrin, wenn Musik gespielt wurde, hatte ich so das ultra krasse Gefühl von Zusammenhalten, von Community und zusammen irgendwie tanzen und sich irgendwie bewegen. Das war so ein extremer, wie so ein Pendel, was hin und her geschwungen ist. Und das war eine unglaubliche Erfahrung irgendwie. Es war für den Zusammenhalt und das zusammen sich für irgendwas einsetzen, fand ich das einfach unglaublich schön. Deswegen hätte ich das auch gesagt. Ansonsten würde ich vielleicht, was kurz danach rauskam, den Lockdown von Anderson .Paak erwähnen. Das ist ein super, super melodisches und schönes Lied. Hat ja auch zu Recht den Grammy bekommen dieses Jahr. Und ich finde, das ist eine sehr schöne, also es ist eine sehr schöne Art, darüber zu schreiben und zu musizieren. Und vor allem gibt es da noch eine zweite Version mit verschiedenen Feature-Gästen, mit J.R.D., mit No Name, J-Rock, genau, und die ist auch sehr, sehr gut.
Ja, das Lied besticht halt dadurch auch irgendwie, dass es halt ein sehr, also es scheint, es ist an sich ja irgendwie, es klingt sehr fröhlich, finde ich, und dadurch ist es auch auf den ersten Blick jetzt vielleicht nicht so beißend dann auch. Ich finde es aber irgendwie dadurch, ist die Message, finde ich, dadurch dann umso stärker kommt die da raus. Mhm. Weil es geht ja auch nicht nur also wie der Name schon sagt, geht es ja halt um Lockdown, um halt diese Corona-Pandemie dann auch. Aber es geht dann auch um halt eben, ja, Black Lives Matter dann auch. Mhm. Und ich finde irgendwie die Art, wie Anderson .Paak das halt zusammenbringt, diese beiden Sachen, finde ich halt irgendwie, und das halt mit Musik, die halt nicht irgendwie einen runterzieht, sondern die einen irgendwie upliftet. Finde ich schon stark. Und dafür, wie du schon sagtest, hat er zu Recht den Grammy gewonnen, ja. Genau. Ein Lied, das mich auch sehr berührt, ist I Can't Breathe. Kennst du das, Janice, von Her?
Ja.
Genau, das hat ja auch einen Oscar gewonnen letztes Jahr. Oscar, was sage ich denn? Grammy. Habe ich eigentlich vorhin Grammy gesagt oder Oscar? Sorry. Also ich meinte den Grammy vorhin bei Anderson .Paak, aber ich mein jetzt auch den Grammy für Her, I Can Breathe. Die hat ja den gewonnen für Best Song, auch wieder zu Recht dann auch. Es ist halt ein Lied, das halt ein ruhigeres Lied ist, das aber dadurch, glaube ich, umso mehr die Message halt einfach rüberbringen kann, dadurch dann auch. Und sie, also zusammen mit ich glaube, Tiana Thomas, glaube ich, heißt die andere Songwriterin, mit dem sie eben den Grammy gewonnen hatte und mit dem sie auch das Lied geschrieben hatte, benennt ja auch schon den Satz, den leider ja auch George Floyd halt damals dann erwähnt hatte, kurz vor seinem Tod, I Can Breathe eben, und der ja auch einer der vielen Slogans dann auch geworden ist, dann auch für diese Protestbewegungen dann auch weltweit, was ich auch geil finde, dass es halt weltweit dann auch ist. Und ich finde, das Lied ist halt kraftvoll, indem es halt einfach, ja, also muss ja nicht immer, also ich finde es generell interessant, dass es halt einfach so viele verschiedenartige Lieder gibt, die einfach entweder sehr energisch sind oder sehr krass sind, sehr stark sind, dann aber auch wieder so zarte Songs, die aber trotzdem eigentlich genauso viel Schlagkraft haben in ihrer Aussage. Und das finde ich halt super interessant und auch super spannend, dass es dann eben so eine Varianz gibt dann auch. Und bei dem Lied ist halt die Message auf jeden Fall gegeben. Genau.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, fällt euch sonst noch ein Lied ein?
Tatsächlich von Michael Jackson, They Don't Care About Us. Das war auch wieder ein altes Lied, aber es hat auch so den Effekt wie bei euch, das Changes von Tupac. Ich habe es als Kind halt auch immer gehört, ne? Aber im Endeffekt so, tatsächlich, es trifft halt auch den Nagel auf den Kopf, ja, und ist auch wieder ein Lied, finde ich, da hört man aus der Stimme die Wut heraus, finde ich, also, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber so dieses, man merkt auf jeden Fall, dass Michael Jackson sehr verärgert darüber war und auch, ich glaube, verärgert, dass tatsächlich die Welt es nicht so sieht, ja, und vielleicht ein bisschen reininterpretiert ist, aber ja, ich finde es aber auch super, super gut, dass auch Künstler von heute tatsächlich sagen, hey, wir greifen das auf und versuchen auch in der Musik, die ja, ich meine, man hört immer und überall Musik. Und man sagt, der Arbeit ist im Radio, ne? Ich, wenn ich zur Arbeit laufe, habe Kopfhörer drin, höre Musik und man ist in der Zeit für sich und glaube ich dann, vielleicht ist es auch ein Lernprozess für diejenigen, die das hören und auch dann, wenn sie vor allem Englisch sprechen, den Text verstehen und sich dann dadurch mehr Gedanken darüber machen, ja. Das ist auch so eine, ja, das ist so mein Ding, das ich mit Musik in Verbindung bringe tatsächlich. Man lernt so viel von den Künstlern einfach auch und sehr, sehr gut auf jeden Fall.
Und das haben wir, glaube ich, auch auf den Demos gehört, das Lied.
Ja, ja. Kann ich mich auch daran erinnern.
Und es hat auch wieder so, super gut gepasst, finde ich.
Ja.
Wie die Faust aufs Auge.
Ja.
Hast du noch ein Lied?
Ja, tatsächlich fällt mir noch Where's the Love von Black Eyed Peas ein. Das wurde dort auch gespielt. Und auch das Lied kenne ich aus meiner Kindheit und das fand ich auch immer schön. Aber auch wieder dort in diesem Kontext hat es nochmal eine deutlich krassere Wirkung auf mich gehabt, als hätte ich es sonst gehört. Und seitdem höre ich das Lied auch komplett anders, ehrlich gesagt. Also es ist eigentlich sehr offensichtlich, um was es in dem Lied geht, aber irgendwie ist ja halt so Liebe schon das gute Mittel, um eben Hass zu begegnen. Also
ja.
Ja.
Ja, und das ist halt irgendwie auch so ein berührendes Lied. Ich glaube, es war ja auch krasserweise auch ein Hit. was finde ich toll, dass das halt so ein Lied mit Message dann auch irgendwie. Ich war, glaube ich, auf Platz 1, glaube ich, in den deutschen
Singlecharts. Ich glaube schon, ja. Das war sehr lange auch im Radio.
Ja, und wenn es halt ein Lied gab von Black Eyed Peas, das halt das verdient hätte, so erfolgreich zu werden, dann dieses Lied auf jeden Fall. Ja. Genau. Ich möchte auch noch kurz erwähnen, Domi, du kennst ja die Band Salt,
noch? Ja.
Salt geschrieben. Das ist so eine, also da weiß man nie so ganz genau, wer da dahinter steckt, weil sich die Leute nicht zu erkennen geben, dann wer das überhaupt ist. Was ich aber auch sehr gut finde, weil dadurch irgendwie so eine Art Geheimniskrämerei so ein bisschen mit reinspielt, die aber auch irgendwie das faszinierend macht.
Ja, voll, total, super spannend.
Das ist so, ich weiß nicht, wie man das so, die Musik beschreiben würde, es ist so eine Mischung aus vielen, vielen Genres.
Mhm, ne? Auf jeden Fall.
So Funk, Soul, Hip-Hop.
Ein bisschen House vielleicht sogar, ein bisschen, also es ist sehr tanzbar, finde ich, teilweise, es kommt immer drauf an, aber es ist sehr divers auf jeden Fall von den Einflüssen.
Ja, man könnte es fast schon als Monogenre bezeichnen, weil
halt
so eine, weil da irgendwie alles so verschmolzen wird, alle verschiedenen Stile. Und ich möchte da das Lied Wildfires hervorheben. Das ist ein Lied aus dem Album, aus dem ersten Album, das glaube ich 2020 von Salt rauskam. Untitled, as is, glaube ich.
Ja.
Wie heißt noch das Album? Das mit der Faust.
Untitled 5 oder Untitled.
Das ist danach, glaube ich.
Nichts, ne? Also gar kein Titel, glaube ich.
Ja, Untitled, glaube ich, heißt das, ja. Kann ich sehr empfehlen, weil das Wildfires-Lied, das ist halt ein Lied, das sehr melodisch ist, das trotzdem aber eben halt auch die Message halt rüberbringt, wie viele andere Lieder, die sich um diese Themen handeln dann auch. Und ich finde, das Lied ist irgendwie auch sehr kraftvoll und motivierend. Und ich finde generell, dass die Musik, oder überhaupt die Themen, die halt Salt halt ansprechen und die halt verpacken in halt so eine starke Musik, die dann so viele, viele Einflüsse dann auch hat, finde ich Hammer.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch großer Fan von allen Alben tatsächlich.
Ja.
Ja.
Genau. Shanice, hast du noch ein weiteres Lied?
Jetzt so auf Ami tatsächlich nicht, aber ich habe mir fleißig mitgeschrieben, was ihr immer noch so empfohlen habt.
Cool.
Ja. Nee.
Hast du noch ein Lied, Domi?
Ja. Ich würde vielleicht auch ein älteres Lied tatsächlich noch, also ich finde auch Alright von Kendrick Lamar war ja auch, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, wurde es auch bei Black Lives Matter Demos benutzt, auf jeden Fall, und auch die Tagline sozusagen, We Gonna Be Alright, es ist auch eine sehr kraftvolle und schöne Aussage irgendwie, finde ich, und das Lied ist generell einfach sehr, sehr kraftvoll und ausdrucksstark, und das fand ich damals schon sehr faszinierend und es hat mich sehr mitgenommen. Es ist bis heute auch eins meiner Lieblingslieder, auch von Kendrick. Und ich finde, das ist auch ein super, super Lied.
Hat ja auch so eine optimistische Message dann auch. Also ich meine, wenn schon im Refrain dann auch gesagt wird oder gerappt wird, we gonna be alright, dann finde ich das irgendwie ja stark. Also es macht Mut, weiter zu kämpfen. Und das finde ich halt irgendwie ziemlich... das braucht man einfach dann auch. Dann
also solche Lieder. Ja, auf der anderen Seite finde ich es auch so ein bisschen aufstachelnd und ein bisschen anheizend so. Also es ist irgendwie, es ist so ein guter Mix. So, es geht nach vorne, es geht motiviert und hat diesen Touch Optimismus noch. Und das ist irgendwie eine tolle Kombination.
Ja. Ich erwähne vielleicht noch ganz kurz Beyoncé's Black Parade. Das ist ein Lied, das ist vielleicht, würde ich jetzt vielleicht sagen, jetzt ganz ehrlich, ist jetzt nicht einer meiner Lieblingslieder von Beyoncé, aber ich finde es trotzdem sehr wichtig. Das hat sie, glaube ich, am Juneteenth herausgebracht letztes Jahr, 19.06. kann es sein. Ist immer Juneteenth. Und es war irgendwie auch das erste Mal, dass ich quasi von diesem Tag, was ja auch ein Gedenktag ist, ich habe leider gerade, weiß ich gerade nicht mehr, worum es genau geht. Shanice, weißt du da ein bisschen mehr über Juneteenth?
Nee, tatsächlich nicht, aber wir können ja mal Google fragen zwischendurch.
Ich schau mal nach.
Ja, auf jeden Fall hat sie das eben an diesem Tag rausgebracht dann auch, was ja auch ein denkwürdiger Tag dann auch ist. Und ja, ich finde, das Lied ist trotzdem halt, hat halt so eine, also es klingt ja einfach so, als wäre man mit dabei, finde ich, auf so einer Black Parade dann auch, dass man halt dann mitkämpft. Also ich finde, es klingt auch so marschmäßig dann auch. Und das finde ich dann halt auch, ja, es klingt einfach sehr belebend dann auch. Ah, Domi, du hast es?
Genau, es ist der Gedenktag zur Erinnerung der Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA.
Ja.
Genau.
Von der, aus der Sklaverei.
19. Juni 1865.
Ja,
Ja.
super. Danke, lieber
Gerne.
Domi. Genau. Ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz andere Lieder noch kurz runterrasseln, dann auch, wo ich mich jetzt nicht so gut auskenne, aber die trotzdem wichtig sind, die halt eben seit leider George Floyds Tod dann auch rausgekommen sind. Und zwar haben wir zum einen J. Cole's Snow on the Bluff und No Name's Song 33 und dann noch Lil Baby's The Bigger Picture. Das war, glaube ich, auch so ein nicht ganz ein Hit, aber es war, glaube ich, schon etwas, was irgendwie viele, viele Hörerinnen und Hörer in den USA auch gehört haben und was auch irgendwie auch um Black Lives Matter handelte. Und dann noch Pig Feet, das kennst du auch,
Ja,
gell?
klar.
Ja. Von Terrace Martin, Denzel Curry, Kamasi Washington und dergleichen. Es ist halt ein Lied, das halt sehr krass klingt, dann auch sehr lärmend, noisy. Und das vielleicht beim ersten Mal vielleicht ein bisschen, ja, halt ein bisschen wehtut in den Ohren. Aber ich finde, es soll dann auch dementsprechend auch wehtun dann
Ja.
auch. Das aber irgendwie so, so diese Kraft dann auch irgendwie so rüberbringt von, nicht Kraft, das ist falsch gesagt, aber halt so diese
Brutalität vielleicht,
Brutalität
ja.
von Gewalt an Schwarzen. Und das ist halt quasi die Audioversion sozusagen, und auch wenn man da ja auch irgendwie so Stimmen hört oder halt so Live-Audio-Mitschnitte dann auch, die dann in diesem Song mit eingearbeitet wurden.
Ja.
Und das macht es halt umso so tragischer und stärker dann auch, das Lied dann
Auf
auch.
jeden Fall.
Genau. Ja, ich glaube, wir haben es erstmal mit den Liedern. Genau. Ja, dann kommen wir jetzt zur Kuchengabel.
Okay.
Für alle, die es vielleicht noch nicht so ganz wissen, also Kuchengabel, kannst du es kurz erklären,
Na
Domi?
klar, das ist im Prinzip das Album, was wir seit Veröffentlichung der letzten Folge am meisten gefeiert haben.
Genau, in den letzten 2 Wochen dann.
Genau, ja.
Ja. Ich weiß nicht, wer von uns möchte denn anfangen? Domi, ich, du, Janice. Willst du anfangen, Domi? Oder Janice?
Ja, also ich habe jetzt tatsächlich kein Album, das ich so hardcore gefeiert habe, muss ich sagen. Ich habe da eher einzelne Songs gefeiert. Deswegen lasse ich euch da den Vortritt.
Okay.
Okay.
Willst du anfangen, Domi?
Mir geht es tatsächlich ein bisschen ähnlich. Es kam ja sehr, sehr viel raus, aber ich kann gerne trotzdem anfangen. Es kam ja wirklich viel raus jetzt und auch viele Releases, wo ich mich sehr drauf gefreut habe. Also St. Vincent zum Beispiel,
Ja.
oder J. Cole, die jetzt beide letzten Freitag, ihr Album veröffentlicht haben. Und ich bin ein bisschen zwiegespalten und ich habe mich nicht hundertprozentig entscheiden können tatsächlich.
Ich weiß auch bis jetzt gerade nicht, was du als Kuchengabel hast dann, weil ich die ganze Zeit denke, dass du dieses eine Album hast dann auch. Also es ist eine Mischung aus 2 Alben. Also es könnte das eine oder das andere sein.
Ja, und ich bin mir auch bis zu dem aktuellen Zeitpunkt noch nicht sicher und ich habe mich noch nicht entschieden. Deswegen würde ich vielleicht sagen, dass ich das nachreiche oder nachreichen muss, weil ich habe noch nicht den Moment gehabt, dass ich sagen kann zu hundertprozentiger Sicherheit, dass es dieses Album ist. Ich tendiere gerade zu dem J. Cole Album, aber dafür brauche ich noch ein bisschen mehr Zeit tatsächlich.
Ja, sag
Also
mal,
die Off-Season heißt
stimmt,
das.
genau, die Off-Season, ja.
Genau. Ich glaube, ich brauche da noch ein bisschen mehr Zeit, aber wahrscheinlich ist es das so. Und das St. Vincent Album finde ich aber auch sehr gut. Tatsächlich. Ich habe mir aber was komplett anderes vorgestellt. Also ich habe was anderes erwartet tatsächlich. Es ist sehr viel ruhiger und psychedelischer, als ich gedacht hätte. Was mir ja tendenziell immer gut gefällt. Deswegen ist das eigentlich schon so mein Metier. Aber ich bin einfach sehr, sehr großer J. Cole-Fan.
Das stimmt.
Und beziehungsweise von, ich bin nicht von allen Alben zu hundertprozentig überzeugt, aber ich finde einfach seine Stimme und seine...
Sein Rappen?
Sein Rap ist einfach sehr, sehr gut. Und der macht mir sehr viel Spaß. Und die Produktion ist auf dem Album tatsächlich auch so, wie sie mir ein bisschen besser gefällt im Verhältnis zu den anderen Cole-Alben. Deswegen, ja, es ist schwierig. Ich glaube, ich sage J. Cole, aber ich würde es noch nachschieben, wenn es in Ordnung ist.
Es ist in Ordnung, ja.
Okay.
Ihr werdet es dann in der, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das in der Playlist Kuchengabel,
genau,
der Ausgabe oder so, halt bei Mistgabel Playlist dann noch gerne nochmal sehen, was für was Domi sich entschieden hatte dann auch.
Und ganz kurz möchte ich nur einwerfen, Squid und Fat Tony und Edgar Wasser hatten auch sehr gute Alben. Also es ist schwierig.
Ah,
ich hätte mehr Zeit gebraucht.
Zu viel Auswahl.
Ja. Ja.
Okay, also bei mir war es ein bisschen eindeutiger.
Mhm.
Ich habe auch, also ich glaube, du und ich haben uns, glaube ich, sehr gefreut auf St. Vincents Album Daddy's Home. Und ich war auch ein bisschen, also von den Vorab-Singles ein bisschen...
Underwhelmed.
Underwhelmed, ja, kann man schon sagen, ja. Also The Melting of the Sun war schon gut. Und auch das davor, ich habe den Namen jetzt gerade wieder vergessen von dem
Lied. Pay Away in Pain.
Genau, ja. Und es ist natürlich ein Richtungswechsel für sie, für Annie Clark. Und fand ich schon an sich gut, aber mich hat es nicht so mehr so gecatcht wie früher. Dann mit den allen anderen Singles und auch den Liedern dann auf den früheren Alben wie Mass Seduction oder St. Vincent oder Actor oder so.
Ja.
Deswegen ist es das nicht geworden. J. Cole ist es auch nicht geworden, weil ich, obwohl ich das Rappen von ihm sehr mag, finde ich halt so die Produktion so ein bisschen, so ein bisschen steril, würde ich sagen.
Okay,
so
das verstehe ich auch.
Glatt. Also, wobei ich es eigentlich schon gut finde, weil er halt weder so diese aktuellen Trap-Momente so mit reinbringt, wie viele andere Rapper auch dann auch. Hat dadurch cleanere Beats dann auch. Gleichzeitig hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, dass das alles ein bisschen wärmer klingt, ein bisschen, es klingt also ein bisschen oldschooliger vielleicht dann auch. Hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr erhofft dann. Aber ich finde, via Rap finde ich schon ganz cool, auf jeden Fall.
Das ist tatsächlich ähnlich so, wie ich dazu stehe zu dem Album. Also, okay. Ja,
und ich bin halt leider auch kein J. Cole-Fan.
Okay.
Und ich hätte wirklich sehr gerne dieses Mal auch ein Album vorgestellt von jemandem, der halt auch Black ist dann auch. Ich hätte mich auch vielleicht fast für Georgia Smith entschieden. Die, da fand ich das Album wirklich gut. Be Right Back, glaube ich, heißt es. Aber es ist nicht so ganz hängen geblieben, dennoch, außer dem ersten Lied Addicted, was ich sehr schön finde. Ich habe mich aber für Squid entschieden, tatsächlich, was du ja schon vorher erwähnt hattest dann auch. Für alle, die Squid nicht kennen, das ist auch wahrscheinlich sehr verständlich. Es ist halt eine Newcomer-Band aus England, aus Brighton, gegründet 2015. Und es sind halt 5 weiße Dudes. Leider jetzt, es ist halt ein Album von denen geworden. Aber das Album ist halt wirklich, wirklich sehr gut. Die haben vorher ein paar Songs rausgebracht, ein paar einzelne Songs, Singles und eine EP. Und erst 6 Jahre nach der Gründung haben sie eben ihr Debütalbum Bright Green Field herausgebracht. Jetzt dann vor 2 Wochen, also am 7. Ja. Mai dann auch. Ja. Und musikalisch kann man die so ein bisschen beschreiben als eine Mischung aus Art-Punkern, Post-Punkern mit so einem experimentellen Touch dann auch. Und da sind auch viele so Einflüsse aus Krautrock mit dabei.
Ja.
Dadurch quasi auch so ein bisschen so deutsche Einflüsse dann auch ein bisschen. Und das finde ich halt sehr spannend dann auch, wie die halt irgendwie ihr Album halt so quasi gemacht haben. Weil einfach dieses Album halt so eine Abenteuerreise ist.
Das stimmt, auf jeden Fall.
Da klingt irgendwie jeder Track irgendwie anders. Aber selbst innerhalb der Lieder gibt es immer wieder Geschwindigkeitsveränderungen. Es wird dann wieder langsamer, dann wieder schneller. Dann wird es wieder laut und dann wieder leise. Also da ist irgendwie super viel Spannung mit drin dann in diesem Album. Und ich finde es irgendwie so, es zieht einen in den Bann. Es ist halt so prickelnd und einfach, du weißt nie so genau, was dich dann gleich erwartet. Das macht irgendwie dieses Album so stark dann auch. Es ist 55 Minuten lang und besteht aus 11 Tracks. Und da sind so die Highlights zum Beispiel Narrator, das ist 8 Minuten lang. Aber ich finde, es fühlt sich nicht so an wie 8 Minuten. Da ist eine Frauensprechstimme mit dabei von Martha Sky Murphy. Und ich finde, von Minute zu Minute spitzt sich dieses Lied halt immer mehr zu. Und das sind so irre, so Geigenklängen mit dabei. Mhm. Also diese Geigen, die da so mit reinspielen, das macht halt dieses Lied so ein bisschen bedrohlich dann auch. Finde ich ziemlich cool. Ähnlich Boy Racers. Das fängt erstmal so post-punkig funky an, wird dann aber ab der Mitte des Liedes halt so einem Lied, das irgendwie so klingt, als wäre das so ein Instrumentallied aus so einem Horrorfilm-Soundtrack aus den 70ern. Also ein Science-Fiction-Horrorfilm und halt so sehr, ja, so ein bisschen apokalyptisch dann auch. Finde ich aber super faszinierend einfach, wie das klingt dann auch. Dann gefällt mir so diese Vorab-Single Paddling sehr gut. Verändert sich dann auch andauernd so in Sachen Tempo und Sounds dann. Und im Kern ist es halt schon so Krautrock, aber halt auch schon ein bisschen weirder, dann ein bisschen neuartiger, so modern quasi gespielt. Und was ich auch sehr gerne mag, ist Peel Street. Peel Street, genau. Es klingt auch irgendwie so wie manch andere Lieder, halt sehr manisch, druckvoll und mal laut, mal leise. Und ich finde, dieses ganze Album ist halt irgendwie so eine Wundertüte. Und immer wieder anders. Und deswegen kann ich es empfehlen.
Nice.
Genau, ja.
Sehr schön.
Janice, wolltest du noch was sagen? Oder was erwähnen? Nee,
ich hab begeistert zugehört auf jeden Fall.
Ach so, okay. Gut. Aber hast du noch einen Pick? Oder?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay, das macht ja nichts, ja. Aber ich kann auf jeden Fall, wir können auf jeden Fall die beiden Alben, oder ja, also J. Cole's Album und Squids Album auf jeden Fall empfehlen. Auch wenn es vielleicht nicht dein absolutes Album vielleicht sein wird, wer weiß.
Ich brauche wirklich noch mehr Zeit.
Ist ja gut.
Ja.
Ja, dann haben wir das abgehakt. Mhm. Wir kommen nochmal zurück zu unserem eigentlichen Thema. Janice, was bleibt dir noch zu sagen? Also was möchtest du gerne noch loswerden dazu? Vielleicht auch irgendwie in Richtung Zukunft dann auch.
Ja,
das ist so schwierig. Es ist halt, wenn ich jetzt für mich persönlich spreche, also ich würde halt einfach mir wünschen, dass es kein Thema mehr ist, wie man ausschaut. Dass ja auch mein Neffe nicht mehr zu mir zu Besuch kommt und sagt, Tante, der hat schon wieder zu mir gesagt, der will mit mir spielen, weil ich schwarz bin und weil ich dreckig bin. Ich möchte einfach, wenn man dann aber auch Lehrern sagt oder Erziehern, der hat dessen das zu mir gesagt oder mein Kind hat mir dessen das erzählt, dass es halt nicht abgetan wird. Ich möchte halt einfach, dass das Ganze ernst genommen wird.
Ja, ja.
Das fände ich wichtig. Und aber das Problem, glaube ich, liegt einfach daran, dass es halt einfach noch so viele Idioten gibt, die ja, das dann halt einfach so abtun, als wäre das nicht. Ja, und ich habe jetzt nicht diesen einen Vorschlag oder diese eine Idee, die dann sagt, okay, die würde die Welt verändern, aber es muss sich definitiv was ändern. Und es ist aber eine Sache, die in den Köpfen der Menschen passieren muss. Das war auch im Herzen vielleicht auch. Ich weiß ja nicht, wo man den Hass gegenüber anderen Menschen so ja produziert. Ne, so. Das muss halt einfach aufhören, tatsächlich, weil wir nutzen oder wir haben einen Nutzen voneinander, egal jetzt, wo der Einzelne herkommt, wie er ausschaut, wie die Haarstruktur ist, welche Religion er hat. Es funktioniert ja irgendwo alles Hand in Hand. Ne? Ich meine, wir beziehen Produkte aus anderen Ländern, auch ein Neonazi trägt eine Bomberjacke, dessen Schnitt ursprünglich von einem Afroamerikaner erfunden wurde, oder trägt Schuhe, die irgendwo produziert werden, die nicht in Deutschland sind. Das sind Dinge, die, weiß auch nicht, müssen denen, glaube ich, auch mal klar werden, ja, dass, wenn ich versuche, diese eine Rasse zum Beispiel, wie sie sich das so mal vorstellen, am Ende hervorzuheben, kann ich aber nicht andere Leute ausbeuten, im Sinne von, ich lasse Kinder in Afrika irgendwie Lithium abbauen oder ich profitiere von Blutdiamanten, wie auch immer. Wisst ihr, was ich meine? So,
ja.
Die müssen einfach grundlegend ja, abgeschafft werden. Die müssen halt einfach, es muss wirklich geändert werden, dass dieses Mein und Dein und Ich und Du muss einfach zu einem Wir werden, tatsächlich. Und solange das nicht funktioniert, dass weltweit dass es nicht nur den einzelnen Menschen gibt, sondern dass es ein Wir ist, glaube ich, wird es schwierig zu funktionieren. Also ich persönlich versuche auch immer, ich versuche andere Menschen zu verstehen, die anders denken wie ich. Und ich versuche auch zu verstehen, jemanden, der andere Nationalitäten nicht leiden kann, um es schön zu sagen. Aber vielleicht sollten die auch mal versuchen, uns zu verstehen,
wie sich
das alles anfühlt. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding, ob man das, wie sagt man das, einen alten Gaul kann man nicht mehr umreiten oder so, gibt es so ein Sprichwort, wenn es schon so tief verankert ist im Gehirn und auch in der Erziehung von zu Hause, glaube ich, ist es wirklich, wirklich schwer, das rauszukriegen. Deswegen, vielleicht tatsächlich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, in der Schule fängt es an, Kindergarten, wenn die Eltern es zu Hause irgendwie schon verbocken und den Kindern irgendwelche Flausen ins Ohr setzen, vielleicht sollte die Schule dann auch ein bisschen dagegen steuern und sagen, hey, denk doch vielleicht mal um die Ecke rum. Ne? Vielleicht tut es dem anderen dann auch gut.
Ja. Voll, auf jeden Fall.
Ja.
Ich finde es auch wichtig, natürlich jetzt irgendwie in Corona-Zeiten jetzt ein bisschen schwierig, aber ich finde, einander zuzuhören und auch Leute mehr kennenzulernen auch, die vielleicht irgendwie eine andere Geschichte haben, finde ich sehr wichtig, dass man da einfach irgendwie die Leute mehr versteht dann auch. Und ich glaube, dann kann ist halt so diese Einfachmachung, so von wegen, ich grenze den so ein in meinem Kopf, dann drückst die Schublade, der kommt in die Schublade rein, dann das macht es dann halt umso komplexer dann auch. Und ich finde das irgendwie, weil ein Mensch ja nicht nur aus Stereotypen und Äußerlichkeiten halt besteht, sondern halt auch um viel mehr dann auch dann. Und ich finde, da ist halt so dieses gegenseitige, auch wenn man sich in Meinung oder Religion oder sonst wie was unterscheidet, dass man da einfach, wenn man da einfach einen Schritt zugeht, finde ich wichtig. Genau, und natürlich mehr lesen, sich informieren über Sachen, über Missstände, finde ich wichtig.
Mhm.
Selbst wenn es nur darum geht, dass man halt auf Wikipedia halt irgendwie so liest, was da vorgefallen ist, dann eben bei George Floyd dann auch, ist auch schon mal ein Anfang auf jeden Fall.
Ja.
Weil einfach, ja, dadurch killt man halt da so ein bisschen so diese Ignoranz einfach der Menschen, finde ich dann auch.
Darüber sprechen vielleicht noch in seinem Freundeskreis mit Menschen außerhalb, whatever. Einfach sich damit beschäftigen, in jeglicher Form. Und wie das aussieht, kann jeder für sich selbst entscheiden, jede Person, aber ich finde das echt gut, ja.
Absolut, ja. Ja, Janice,
Ich habe gesagt, es muss nicht jeder den Koran lesen, aber es ist ein Weg in die, oder wie sagt man das, ein Buch in die richtige Richtung tatsächlich, ne? Weil das ist das Beispiel mal, ne? Weil ich gesagt habe, man muss sich da einlesen und so. Wobei ja Wikipedia auch so eine Sache ist, da kann ja jeder reinschreiben, was er möchte. Wobei es jetzt nicht mehr so einfach ist wie früher, ne? Aber da waren ja auch über George Floyd halt eben Dinge drin gestanden, wegen ja der Märtyrer und so, aber dann ist halt auch immer die Sache, was die Verlinkung eines Märtyrers natürlich ein Link, auf den du klickst, wo dann Sachen dabei stehen, wo dann wieder jemand abgeändert hat. So. Es ist halt wichtig, sich mit den Kulturen auseinanderzusetzen. Ne? So, natürlich ist Lesen wichtig, aber tatsächlich sich auch mal mit jemandem zusammenzusetzen, der eine andere Kultur hat, um mal dessen Leben vielleicht mal mitzuerleben. Ne? Wie, welche Rituale haben die, warum machen die das so? Und ich finde, um andere zu verstehen, ist das Wörtchen Warum ganz wichtig. Und ich glaube, das fehlt den meisten im Sprachgebrauch oder beim Denken. Wenn sie halt versuchen, sich eine Meinung zu bilden, sie hinterfragen halt nicht Warum, sondern okay, ich habe das jetzt so gehört und dann ist es jetzt so und ich hasse die jetzt.
Ja. Krass, ja. Ich frage noch kurz, wie kann man sich eigentlich engagieren? Als jemand, der sich noch nicht engagiert hatte, eben für Black Lives Matter oder generell für, also wenn man auch in Deutschland dann lebt oder auch als vielleicht nicht POC, was kann man da machen, Janice, um da eben mehr sich da einzusetzen dafür?
Es gibt jetzt nicht die ultimative Anlaufstelle, würde ich jetzt sagen, sondern wenn man das tatsächlich machen möchte, möchte sagen, hey, ich möchte das Ganze unterstützen, einfach es fängt ja schon an, wenn ich merke, irgendwie auf der Straße, in Clubs, wie auch immer, da wird jemand aufgrund seines Aussehens, wie auch immer, nicht korrekt behandelt, dass ich dann schon sage, ey, ich gehe hin und versuche denjenigen da aus der Situation rauszunehmen. Das ist ja so ein bisschen, ja, nicht direkt aktiv was machen, aber du hast denjenigen auf jeden Fall schon mal aus der Situation genommen. Oder wenn jetzt, ja, man irgendwo liest, okay, es gibt wieder eine Protestaktion, wie auch immer, dass ich versuche dann, wenn ich nicht vor Ort sein kann, zum Beispiel zu sagen, hey, ich bastel vielleicht Schilder oder es gibt so viele Möglichkeiten, ja, die, wie gesagt, das Ultimative kann ich, man kann natürlich spenden, um Gottes Willen, ja, das ist natürlich auch, für mich ist halt immer die Frage, inwieweit hilft Geld gegen Rassismus? Natürlich den Hinterbliebenen der Ermordeten zum Beispiel, denen bringt das Geld wirklich viel, vor allem in den USA, weil es ja häufig Familien sind, die von Food Stamps leben müssen oder eben von der Kirche irgendwie Geld bekommen müssen, um über die Runden zu kommen. Aber ja, ich finde tatsächlich aktiv was tun und nicht nur einfach irgendwo Geld hinzuschicken, tatsächlich besser. Ja.
Würdest du auch sagen, dass man auch, wenn man sich auf Social Media, da, wenn man da Flagge zeigt, hilft das auch?
Auf jeden Fall, nochmal kurz eine Geschichte zu erzählen. Als es dann anfing hier in Würzburg auch mit den Black Lives Matter Bewegungen, habe ich ja noch vermehrt auf, oder habe ich tatsächlich tagtäglich eine Story gepostet auf Instagram und habe dann auch negative Rückmeldungen gekriegt darauf, warum ich das denn so mache. Und die wollen das doch nur so. Aber das ist tatsächlich Social Media und wir haben ja das Glück, ja, das Internet zu haben und sehr schnell ist und dass wir gut vernetzt sind. Das ist tatsächlich eine Sache, wo ich sage, ja, das, man soll, also alles, was man sieht, was einem gefällt und man denkt, das muss die Welt gesehen haben oder man ist Follower in dem Sinne von Instagram, teilt es, ja, macht es. Wenn ihr in einer anderen Story seht, ey, die Organisation aus Würzburg, zum Beispiel die Black Community Franken zum Beispiel, hat irgendeinen Post gemacht, aufgrund dessen, was Frau Janine Kunze im Interview von sich gegeben hat, teilt es, ja, solche Sachen. Wenn ihr einen Screenshot irgendwo seht und ihr könnt rauslesen, okay, es geht da und darum, ich unterstütze damit eine Organisation, die versucht, Rassismus irgendwie einzudämmen, teilt es. Ja, das ist tatsächlich teilen, teilen, teilen und liken ist auch wichtig bei solchen Dingen.
Ja,
Ja, ich meine, ich
ja.
finde selber, nur Klicks bringen tatsächlich die Aufmerksamkeit, die man braucht. Ja.
Absolut, ja. Wie kann man dich denn eigentlich finden auf Social Media, Janice?
Ja, ich habe einen ganz unscheinbaren Instagram-Account. Namen jetzt verraten? Nee, aber
Nur
tatsächlich
wenn,
heißt
also nur wenn du es uns erlaubst, würden wir es quasi halt verlinken in unserem Instagram-Post. Wenn nicht, dann musst du nicht.
dürft ihr? Ja, Shanido, dann habe ich so einen Unterstrich und D heiße ich auf Instagram. Ja, da habe ich tatsächlich auch zwei Reden, also die eine von Schweinfurt und die andere von Würzburg sind da aufgezeichnet und sind, habe ich auch hochgeladen. Ja, genau.
Genau, also Shanido unterstrich D, gell?
Genau.
Also ohne Gell.
Ohne Geld.
Genau. Ja, cool. Und uns könnt ihr finden auf Instagram bei @mistgabelpodcast, wie immer. Wo noch, Dominik?
Oder unter @thisisbagley oder @libolski.
Genau, das sind unsere privaten Accounts, die
Genau.
aber öffentlich sind. Genau.
Richtig.
Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auf Spotify uns abonniert, auf YouTube, falls ihr uns da zuhört, uns
Oder
da.
allen anderen Wegen, wie ihr uns jemals gefunden
Genau,
habt.
also wenn es irgendwie möglich ist, liken, kommentieren, abonnieren. Das
Genau.
kann man vielleicht so sagen dann auch. Ja, so viel
Ja.
dazu.
Ey, vielen, vielen Dank für alles, was ihr mit uns allen geteilt habt. Und ich fand es sehr, sehr schön und mal eine etwas andere Folge, aber auch eine wichtige Folge auf jeden Fall.
Absolut.
Ja, ich bin sehr froh.
Also vielen, vielen Dank, liebe Janice, dass du Zeit hattest, mit uns die Aufnahme zu machen. Und es war sehr, 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 sehr spannend und anregend. Und ja, und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns mal wieder sehen könnten, wenn es ein bisschen safer ist, auf den Straßen, ohne Viren. Wäre ganz cool, wenn wir uns mal wiedersehen könnten. Vielleicht auf einer Demo mal wieder.
Ja, spätestens dann, würde ich sagen.
Ja. Okay.
Dann gehabt euch wohl, liebe Leute.
Genau. Und wir hören uns in 2 Wochen. Macht's gut. Jetzt ist nur die Frage, wie wir die Aufnahme beenden müssen.
Auf Aufzeichnung beenden, oder?
Ach so, ja, stimmt, das geht da eigentlich.